Die nachfolgende Sendung ist für Menschen mit Sexualität ausdrücklich geeignet und wurde, da sie explizite Sprache enthält, vom Komitee für altersgerechte Sprache mit dem Prädikat
voll krass
bedacht. Triggerwarnung. In dieser Folge werden mitunter Kontext und wahllos sexuelle Begriffe ohne weitere Vorwarnung genannt.
Dingsterboomster, ein Podcast über... Na, ihr wisst schon, was uns zwischen den Beinen wächst oder auch nicht, wie wir es anrufen und was das mit uns macht.
Response, das kann Reaktion, Ansprechverhalten, Erregungsantwort, Resonanz, Stellungnahme, Rückmeldung und vieles mehr bedeuten.
Also grob gesagt bezeichnet es eine Antwort auf einem Spektrum vieler kleiner Abstufungen von bewusst zu unbewusst. Am Ende unserer kleinen Serie von Begegnungen mit Menschen, Worten und Gedanken versuchen wir noch einmal durch die Gespräche unsere Reise gen Italien, wie wir es scherzhaft genannt haben, zu navigieren.
Zwar haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht alle Interviews geführt, da überraschenderweise noch welche hinzugekommen sind, trotzdem taugt es uns als Rück- und Ausblick. Was haben die Interviews bei uns hervorgerufen? Welche Rückmeldung gibt es dazu bei uns?
Ich bin mir, glaube ich, manchmal nicht sicher, in welchem Verhältnis Reden und Machen stehen sollte bei dem, was wir hier erforschen oder erkunden, sage ich mal, im Medium-Podcast. Also sollten wir viel mehr über Sex reden? Reden wir vielleicht sogar zu viel darüber? Also wird das sozusagen alles, wie Wolfgang Kostenwein im Interview gesagt hat, dass alles sozusagen in den Kopf wandert, das Kognitive und die Macht auch von Sprache oder sowas überbewertet wird? Das ist schon eine Frage, die ich mir stelle.
Ich finde, dass das, also erstens kommt es darauf an, wie darüber gesprochen wird. Ich finde so pauschal zu sagen, es wird zu viel darüber gesprochen. Nee, weil es kommt ja darauf an, in welcher Art und Weise. Mhm. Und ich finde, dass sowas jetzt einerseits ein Sprechen ist, andererseits ist das aber eine ganz konkrete Erfahrung. Also dadurch, dass ich mit Leuten aufeinanderstoße, mit denen ich sonst nicht aufeinanderstoßen würde, ist das nicht nur ein Sprechen, sondern auch schon irgendwas miteinander teilen. Meine nächste Frage wäre, was du unter dem Begriff Solo-Sex verstehst.
Was ich unter Solo-Sex verstehe? Ja, Selbstbefriedigung. Also ist für mich synonym. Ja, das sind schon so technische oder technokratische Begriffe, aber ja, irgendwie habe ich das Gefühl, als würde das nichts, egal wie ich das nenne, es ändert nichts an der Praxis.
Ich hatte die Hoffnung, dass das vielleicht was ist, was dir besser gefällt, weil du hast ja auch darüber geredet und gesagt, zum Beispiel Palme wedeln, das gefällt mir überhaupt nicht, das löst was aus, was ich doof finde. Und ich dachte, dieser Begriff Solo-Sex, dass das mehr auf was abzielt, was halt nicht nur, du hast das auch so gesagt mit, ja, ich kann halt wichsen, aber ich will es nicht immer, so, das ist halt so was runterbrechen. Und ich dachte, dass das eine gute Alternative wäre, um halt zu beschreiben, dass es eine ganzheitliche Angelegenheit ist.
Ja, es klingt natürlich schmissiger, als irgendwie sich einfach in der Palme zu wedeln. Das ist überhaupt der größte Witz oder irgendwie unsinnlich für mich. Ja, wir hatten ja auch, dass dieser Begriff vielleicht für andere super entspannt sein kann, weil die wedeln sich halt gerne mal von der Palme oder so. Und das ist wie passend, dass hier gerade ein Kind vorbeiläuft. Nee, aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da steckt so viel Ideologie oder sowas drin. So von wegen, wir sollten jetzt nicht mehr Masturbation sagen, sondern Solo-Sex, weil eigentlich ist Masturbation oder Onanie oder sowas, hat doch dieses Stigma, dass das irgendwas Dreckiges wäre, nur was für die quote-unquote Ungefickten oder sowas. Und wir nennen das jetzt Solo-Sex, weil das hat irgendwie eine größere Anmut oder sowas. Und naja, scheiße, also ich finde Selbstbefriedigung auch manchmal echt einsam. Und wenn ich das jetzt Solo-Sex umtaufe, finde ich, ist das fast wie ein Euphemismus. Also ich finde, so sehr wir auch empowernde Begriffe oder Umwertungen brauchen, So wenig kann ich persönlich gebrauchen, dass diese Begriffe auch über gewisse Realitäten, wie dass ich persönlich Solo-Sex manchmal verdammt einsam finde, oder dass ich mir doof dabei vorkomme, wenn ich mir auf gut Deutsch einen von der Palme wedel und eben keinen Solo-Sex habe. Über diese Realitäten kann Sprache irgendwie sehr schnell hinweggehen, und ich möchte aber, dass sich das unter anderem auch in der Sprache abbildet. Zumal, sein letzter Satz, ich nicht immer, und ich glaube, das wird vielen Menschen so gehen, bevor sie also zur Tat schreiten, sich jetzt überlegen, nein, also ich masturbiere jetzt, oder ich massiere mir die Vagina oder die Vulva, oder ich penetriere mich jetzt mit einem Dildo oder schiebe mir einen, keine Ahnung was, in den Arsch. Die Praxis mag meinetwegen eingeleitet sein oder werden mit einem Wort oder einem Gedanken, der meinetwegen sprachlich verfasst ist, aber wie ich das dann tatsächlich mache, das spiegelt sich nicht oder drückt sich nicht unbedingt darin aus, wie ich es bezeichne. Würdest du das widersprechen?
Ja, da würde ich widersprechen, aber...
Also sag mal, warum du widersprechen würdest.
Weil ich immer finde, dass das, wie ich das denke, eine Reaktion oder einen Effekt darauf hat, wie sich's anfühlt, und umgekehrt, so wie sich's anfühlt, hat einen Effekt darauf, wie ich darüber denke. So. Und deswegen finde ich es total, für mich total wichtig, da Worte für zu haben, in denen ich auch keine Hemmung habe, das zu denken oder zu sprechen oder zu fühlen. Mhm. Und ich wollte noch dazu sagen, was du gerade gesagt hast, ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, dass das der Unwille darüber, dass neue Begriffe auftauchen oder so, aber was ich nachvollziehen kann, ist, dass in neuen Begriffen was mitschwingen kann, was auch wiederum so eine Anforderung an einstellt und wo man das Gefühl hat, ich muss jetzt, wenn ich nicht den und die Art von Sex habe, dann ist das nicht cool. Mhm. Oder dann habe ich nicht die erfüllte Sexualität, die ich haben sollte oder irgendwie so. Mhm. Das kann ich nachvollziehen.
Ja, was, glaube ich, zwei Punkte berührt. Der erste, es gibt keine Norm, die so weit gefasst ist, dass sich alle darin wiederfinden können. Problemlos, bruchlos, wie auch immer, ohne sich Sorgen zu machen, dass sie vielleicht irgendwie nicht normal seien oder so. Also Diversität ist ja am Ende auch irgendwie eine Norm. Und auch, dass solche, sage ich mal, auch die aufgeklärten oder aufklärerischen sexualpädagogischen Diskurse irgendwie auch sozusagen einen Normativitätsdruck haben. Das erleben wir ganz stark bei geschlechtergerechter Sprache gerade, dass sich Leute eben dagegen wehren. Wogegen wehren die sich denn? Naja, gegen diese neue Norm, die da versucht wird zu etablieren. Also da gibt es einfach Leute, die wollen da nicht mitmachen und deshalb rebellieren die dagegen. Dass es wichtig ist, aus meiner Perspektive, alle Menschen auch in der Sprache zu repräsentieren, das ist ja meine persönliche Überzeugung. Ich hatte beim Hören des Interviews eine ganz spannende Reaktion. Und zwar bin ich bei vielen mitgegangen, auch Solo-Sex meinetwegen, anderen Begriffen, dass man unterscheiden sollte zwischen Vulva und Vagina und so weiter und so fort. Und dann kam es zu dieser Stelle, wo sie über den Begriff der Befruchtung gesprochen haben und gesagt haben, na, vielleicht wollen wir lieber Verschmelzung sagen. Und meine erste Reaktion war so, oh nee, jetzt schon wieder ein Begriff, den ich nicht sagen darf. Und dann habe ich eben auch darüber nachgedacht und gesagt, warum reagiere ich da so empfindlich drauf? Warum habe ich das Gefühl, die wollen mir da irgendwas absprechen oder die rücken mir zu nahe? Oder warum habe ich mich so angegriffen gefühlt? Sie hat dann nichts anderes gesagt, als ich verwende diesen Begriff jetzt, also lieber den Begriff der Verschmelzung als irgendwie Befruchtung. Und ich hatte gleich das Gefühl, als wollte sie mir irgendwas klauen. Ja? So als würde sie, als dürfte ich jetzt nicht mehr sagen, das ist Befruchtung.
Perfekte Überleitung zu Kostenwein auch.
Ja.
Aber ich wollte, bevor wir die Überleitung machen,
ja,
noch sagen, dass mir an vielen Stellen in dem Interview total gefallen hat, wie sie darüber gesprochen haben, wie man Begriffe ersetzen kann oder wie man andere Begriffe in Umlauf bringen kann, weil ich, glaube ich, mit den beiden sozusagen gelernt habe, so eine ganz, ich finde, angenehme, ausgeglichene Art, Kritik zu üben oder Also mit diesem konkreten Beispiel von Geschlechtsorganen und sie erzählt die Anekdote aus dem Seminar und dass jemand gesagt hat, können wir jetzt bitte vielleicht in diesem Kontext nicht von Geschlechtsorganen, sondern von Genitalien, nicht von Geschlechtsteil, sondern von Genitalien oder Organen sprechen. Und sie dann gesagt hat, ah ja, wow, habe ich so noch nie drüber nachgedacht, ist mir dann irgendwie bewusst geworden. Und ich bin jetzt nicht per se dagegen, Geschlechtsteil zu sagen, aber ich finde es total super, darüber nachzudenken und die Begriffe der Situation entsprechend differenziert anzuwenden. Mhm. Also wenn ich in der Schwangerschaftsberatung bin und es geht um Kinderwunsch oder so, dann rede ich von einem Fortpflanzungsorgan. Aber wenn ich in einem anderen Kontext, meinetwegen mit Transmenschen oder so, dann benutze ich das nicht, weil ich weiß, dass das offensive ist. So. Mhm. Und das fand ich richtig cool, muss ich sagen, dass man nicht eben nicht irgendwie die Axt auspackt und sagt, so wie ich das ganz gerne mache, Pullermann ist irgendwie ein schreckliches Wort und das darf keiner benutzen, weil es ist furchtbar. Das hat mir, haben die mir so ein bisschen gezeigt.
Ja, ja, und ich meine, das kam, glaube ich, auch in anderen Interviews zum Ausdruck, dass es eben wirklich sehr individuell und abhängig vom Kontext ist, welche Begriffe gerade als passend empfunden werden, welche als abwertend oder degradierend oder was auch immer. Also wenn man irgendwie Dirty Talk macht oder so, dann ist das was eine komplett andere Situation und dementsprechend sind ganz andere Begriffe okay, die vielleicht in einem anderen Kontext irgendwie super verletzend oder einfach unmöglich wären. Eine Sache vielleicht noch zu diesen neuen Begriffen, also welche Ansprüche haben wir eigentlich an die Begriffe, die wir mit denen wir andere vielleicht ersetzen oder die wir zum Diskurs hinzufügen wollen. Und da habe ich so den Eindruck gehabt, als würde, also erstmal die Frage steht ja, wonach wählen wir die aus? Ja, zum Beispiel nach dem Kriterium, schließen so wenige Menschen aus wie möglich. Das wäre das Beispiel Genital statt Geschlechtsteil oder meinetwegen Begriffe, die keinem Fehlschluss irgendwie Vorschub leisten, wie das, was jemand zwischen den Beinen hat, entscheidet auch über sein soziales Geschlecht oder so. Aber dann gab es irgendwie eine Stelle, wo so moniert wurde, dass es keine schönen Begriffe geben würde für die Vulva. Und ich habe das schon häufiger gelesen und dann frage ich mich so, warum sollte es denn überhaupt schöne Begriffe für unsere Genitalien geben? Ist Schönheit ein Kriterium? Auch für meinetwegen den Penis. Klar, vielleicht klingt das irgendwie ein bisschen anders und so und meinetwegen überhöre ich da auch irgendwie, sagen wir, Ungerechtigkeiten im Verhältnis der Geschlechter oder sowas, die sich in der Sprache dann so weiter vererben. Aber, also ich hätte jetzt nicht unbedingt den Anspruch, dass mein Begriff für die Vulva super schön sei. Also das ist irgendwie klischiert. Nicht, die Frauen sollen immer schön sein und so. Da findet dann die gleiche Ästhetisierung, unter denen ja viele Menschen und Frauen vor allem leiden, auch in der Sprache statt. Also wenn ich jetzt irgendwie so einen wohlklingenden, duftenden Pfirsich oder sowas, so irgendwie so, meinetwegen aus der Frucht, aus dem Orbit der Früchte oder so, wenn ich jetzt solche Begriffe wähle, dann finde ich, es ist wieder so eine Art Euphemismus. Naja, also unsere Geschlechtsorgane, unsere Genitalien, befinden sich relativ in der Nähe von unseren Ausscheideorganen. Und wir machen auch mit denen tolle Dinge, ja, die irgendwie Spaß machen und sich gut anfühlen und so. Und das ist meinetwegen auch manchmal dreckig oder es riecht nicht so gut oder was auch immer. Ja, also Sex ist einfach, kann auch dreckig sein. Und wenn ich dann ja, solche Begriffe wähle, die irgendwie so samtweich oder pastellfarben sind, dann, dann unterschlage ich irgendwie diese Dimension von Sexualität, dass es verdammt nochmal irgendwie dirty ist oder so. Oder sein kann.
Sein kann, nicht muss. Sein kann, genau. Sollte im besten Fall alles möglich machen. Ich bin auch, stimme dir vollkommen zu, das sollen keine Prinzessin-Lilifee-Ausdrücke sein, aber ich glaube, das ist auch nicht gemeint damit. Also ich glaube, mit schön ist in dem Zusammenhang gemeint, es sollen keine diskriminierenden Worte sein, wie eine Schamlippe oder so. Verstehe. Es soll nichts sein, was jemanden sich schlecht fühlen lässt, sondern es soll was sein, was jemanden sich schön fühlen lässt und zwar nicht im Sinne von äußerlich schön oder so, sondern im Sinne von sich gut fühlen lässt. Spaß haben. Und ob das dreckiger Spaß ist oder sauberer Spaß oder weiß ich nicht, was für ein Spaß, völlig egal. Mhm.
Was war denn dein erster Eindruck, als du das Kostenwein-Interview
Das war total hast? Spannend. Es war ein bisschen ähnlich, was du gerade beschrieben hast, dass man so zuhört. Ich bin total mitgegangen. Ich fand es irgendwie aufregend, was für Schlagworte gefallen sind. Und dann war aber trotzdem so ein komisches Unbehagen dabei, was ich nicht so richtig orten konnte und wo ich auch nicht verstanden habe, so wie du gerade gesagt hast, warum reagiere ich denn jetzt so darauf? Was macht das denn? Was triggert das denn? Und ich glaube, ich habe es bis rausgefunden, woran das lag.
Tja, was?
Weil ich finde, ich finde super kritisch, dass er den Begriff der symbolischen Beschneidung da reinbringt. Oder nicht kritisch, ich finde es schade, weil das eben so was suggeriert von irgendjemand nimmt irgendjemandem was weg.
Mhm.
Und es wird niemandem was weggenommen, sondern im Gegenteil, das, was entsteht, ist das, was für alle da ist. Also die Emanzipation ist nicht nur für die Frauen, sondern es ist genau dieses Ding von cool und endlich muss jemand, der einen Penis hat, sich nicht mehr verantwortlich dafür fühlen, dass es nur Sex gibt, wenn der Penis steif ist, zum Beispiel.
Mhm.
Also es liegt auf einmal in viel mehr Händen und Körpern Verantwortung, im guten wie im schlechten Sinne. Und ich finde, dass der Kostenwein das da ganz schön negativ darstellt und sagt, Männer haben jetzt so ein Problem. Mhm. Und das haben sie, weil auf der anderen Seite irgendwie jemand sich emanzipiert. Aber ich fände es viel toller, wenn er das mehr in ein Konzept packen würde oder in Worte packen würde, wie er das auch am Ende, finde ich, kommt er da wieder total an, wenn er dann sagt, oh, jetzt werde ich ein bisschen romantisch und jetzt rede ich über die sexuelle Revolution und ich glaube, dass kein Stein auf dem anderen bleiben würde, wenn wir wirklich anfangen würden, unsere Bedürfnisse zu spüren und zu leben. Und was er da beschreibt, ist für mich absolut gleichwertig mit, wir befinden uns mitten in einem Prozess, in dem alle mehr Möglichkeiten bekommen, sich für was zu entscheiden, sich gegen was zu entscheiden, auch eine Verantwortung bekommen. Natürlich, es geht da auch eine Pflicht mit einher, dass man Privilegien reflektiert oder hinterfragt oder so. Aber es ist erstmal was total Gutes.
Mhm.
Deswegen war ich da an der Stelle so, warum nimmst du so ein negatives Bild dafür? Warum nimmst du vor allen Dingen dann auch noch so ein Bild, was man dann wieder mit Kastrationsangst, also symbolische Beschneidung, ruft assoziativ sofort irgendwie auch so problematische, psychoanalytische Vorannahmen?
Worum es Kostenwein ja, glaube ich, eigentlich geht, ist zu sagen, dass man die Jungs halt nicht vergessen sollte. Und zwar nicht darin, sozusagen sie zu schulen, aufzupassen, nicht welche Grenzen sie respektieren sollten oder wie sie irgendwie gute Männer werden, im Sinne von respektvolle Männer oder sowas, sondern dass es wirklich auch darum geht, egoistisch zu sein, in einem guten Sinne. Zu sagen,
ja, und damit formuliert er halt haargenau das, was ich finde, wo es eben gar keinen Sinn macht zu unterscheiden zwischen, ist das jetzt ein Mann oder ist das eine Frau? Also mal ganz abgesehen davon, dass ich sowieso gerne nicht in solchen Kategorien sprechen würde und mich an solchen Punkten immer frage, müssen wir jetzt wirklich nochmal trennen und wäre es nicht viel hilfreicher, wir würden das weglassen. Weil das, was er da für Männer formuliert, ist exakt dasselbe, wo ich denke, guck dir mal eine klassische Mädchenerziehung an und ja, das Problem ist, alle sollen höflich sein, alle sollen Harmonie herstellen, alle sollen freundlich und respektvoll sein und sich hinten anstellen.
Das würde er aber nie bestreiten.
Nee, aber er beschreibt das dann halt so explizit für Männer und da denke ich so, du vergisst jetzt aber die Hälfte.
Für mich die wichtige Frage ist, wie viel Trennung oder wie viele Unterscheidungen sind notwendig in Sexualpädagogik? Und ich glaube, diese Frage beantworten Praktikerinnen ganz anders, als wir das vielleicht am Reißbrett tun würden. Also theoretisch oder wie auch immer, idealistisch wäre es schön, wenn wir sagen würden, na, das, wir machen keinen Unterschied, alle sind gleich und so, die Bedürfnisse sind ähnlich. Aber wir haben ja auch gehört, dass wenn Jungs und Mädchen getrennt werden in Klassen, wen auch immer das dann ausschließen mag, und das ist ja nochmal ein anderes Thema.
Genau, aber das wollte ich nämlich auch gerade sagen.
Wenn das passiert, sozusagen ist das wohl nicht schlecht, jedenfalls haben wir das so, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber sei das ja nicht schlecht für die Dynamik. Also, dass sich Jungs dann mehr was trauen, auch was zu sagen und Mädchen meinetwegen auch freier sprechen können und auch spezifische Fragen haben, ja. Und ich glaube, da sind wir wieder bei so einem Dilemma.
Auf jeden Fall.
Und das lässt sich, glaube ich, nur in der Praxis mal mehr, mal weniger gut lösen. Also das lässt sich, glaube ich, nicht lösen, ohne nicht auch Fehler zu machen. Oder meinetwegen nicht immer alle mitzudenken. denken.
Naja, meine Vermutung wäre, das könnte sich lösen lassen dadurch, dass man das beides macht. Dass man sowohl trennt als auch sagt, und jetzt haben wir aber die im Blick, die sich in so einer Zuschreibung nicht wohlfühlen. Deshalb versuchen wir auch mal, was passiert, wenn es nicht diese starke Geschlechtszuschreibung gibt. Und das wäre, finde ich, auch was, wo jede Person für sich feststellen kann, für bestimmte Themen finde ich total wichtig, in meiner Sisterhood aufgehoben zu sein. Und trotzdem nimmt mir aber niemand die Möglichkeit, auch Vertrauen da rein zu haben, dass man sehr wohl miteinander auch sprechen kann und miteinander respektvoll sein kann. So.
Ja.
Gute Begegnungen haben kann.
Ich habe diesen Workshop für Sexualpädagogik besucht. Ich war der einzige Mann. Was vielleicht generell so ein bisschen fehlt, sozusagen die Demut oder die Dankbarkeit auch gegenüber denjenigen, die ganz wichtig feminin, die diese ganzen Dinge überhaupt möglich gemacht haben, das freie Sprechen über Sexualität, also da glaube ich, haben wir wenigen als männlich gelesenen Menschen oder weniger zu verdanken als den Frauen der jetzt irgendwie mittlerweile was, dritten oder vierten Frauenbewegung. Aber insofern ja, wir können davon alle profitieren. Deshalb sollte das auch breit rezipiert werden. Aber ich glaube, wir sollten es auch aushalten, wenn jetzt im Zuge dessen sich eben auch Stimmen zu Wort melden, die meinen, Moment mal, was ist eigentlich mit den Kerlen? Stimmt es eigentlich, was wir da verbreiten? Stimmt es eigentlich, dass der Penis so viel weniger komplex ist als die Vulva? Oder andersherum, die Vulva so viel komplexer ist als der Penis. Ich glaube, das hat immer irgendwie strategische Gründe, warum wir solche Vergleiche ziehen. Es geht immer darum, das eine Geschlecht aufzuwerten, das andere abzuwerten.
Sind beides Vergleiche, die der Sache nicht gerecht
werden.
Dienlich
sind. Oder so, ja. Und deshalb, also, finde ich, sollten wir auch da nochmal unsere Sprache überprüfen und unsere Politik auch.
Ja.
Also, ja, wenn Emanzipation auch den Männern zugutekommen soll, dann gilt es vielleicht auch auf sowas zu verzichten. Ich verstehe aber genauso, dass das aus strategischen Gründen notwendig sein kann. Ich wollte trotzdem nochmal auf eine andere Stelle des Kostenwein-Interviews mit dir eingehen und mit dir dich fragen, wie du das wahrgenommen hast. Und zwar aus unserem Austausch habe ich den Eindruck gewonnen, dass du die Macht der Sprache über unsere Körper und über die Art, wie wir mit unseren Körpern umgehen, als sehr, sagen wir, groß einschätzt. Und Wolfgang Kostenwein vertritt ja so ein bisschen die Gegenthese und er sagt, Begriff kommt von Begreifen und Sprache ist eigentlich nur sekundär und es kommt vielmehr darauf an, was wir mit unseren Genitalien machen oder mit unseren Körpern machen. Und da hätte ich jetzt erwartet, dass du da dich irgendwie...
Ich habe überhaupt kein Problem mit.
...empörst. Okay, also das ist kein Problem.
Nein, weil ich finde, dass das das ist alles auf einem Spektrum und man kann auch an unterschiedlichen Punkten eine Betonung hinlegen, aber die sind, finde ich, gleichwertig wichtig. Also natürlich, wenn ich Sprache betone, sehe ich das als Instrument oder als Hilfsmittel für das, was Kostenwein als ganz oben an der Spitze sieht, nämlich ein Bewusstsein. Und das Bewusstsein entsteht durch das Spüren, das entsteht aber auch durch das Artikulieren von dem Spüren und das entsteht auch über das Ausagieren davon. Also ich finde, das sind alles, und das finde ich auch ganz spannend an den Interviews jetzt, wenn ich die irgendwie so in Reihe sehe, dass alle da so ein bisschen, finde ich, auf das Gleiche hinausgehen. Die Caroline Heine und Clara und Frauke sind vielleicht so ein bisschen an dem Ende, wo es um die Öffentlichkeit geht und wo es um die Räume geht, in denen das möglich ist. Kostenwein ist in dem Spüren und Wahrnehmen und von der Garten bis in der Sprache oder so. Also ich finde, das geht für mich, verzahnt sich total miteinander. Ich finde es herrlich, was er da sagt.
Ja, tut mir leid, da habe ich dir Unrecht getan. Mit meiner Vorannahme. Na, ich finde auch, ich glaube auch so Radikalpositionen, wenn man sie denn vertreten möchte, sind wichtig, um nochmal irgendwie scharf zu stellen, Abwägungen zu treffen, wie wichtig ist eigentlich das eine oder das andere, wie wichtig sind Sprache, wie wichtig ist der Körper, wie wichtig ist, sind die Genitalien. Ich glaube, das ist so eine Dimension von Sexualität, das ist, glaube ich, das mein Takeaway von diesen Interviews bisher, dass Sexualität so viele Facetten hat und dass es irgendwie ins Körperliche gehen kann. Das kann sowohl betreffen, meinetwegen, die Anatomie oder unsere Sexualorgane, das kann aber auch betreffen Sextoys, materielle Objekte, dann diese sprachliche Ebene, die mit der anderen verzahnt ist, wie du sagst, und auch so eine soziale Ebene, also wie sowohl nicht beim Sex haben, ja, ist auch was ein sozialer Akt, wenn man, selbst wenn man ihn alleine hat vielleicht, da muss man sich selber sozusagen Gesellschaft oder so. Ja, aber eben auch beim Sprechen darüber oder so. Das passiert ja auch in sozialen Kontexten, egal ob jetzt irgendwie in einem Büro oder in einer Schulklasse oder in einem Breakout-Room oder so. Und ich glaube, das wäre so eine umfassende Sexualpädagogik, würde diese ganzen Ebenen, Facetten, Räume oder so mitdenken.
Voll.
Und das ist aber eine riesen Herausforderung. Also wie kann man dem bitte gerecht werden?
Ich weiß gar nicht, ob das so eine riesige Herausforderung ist.
Okay, das war vielleicht ein Floskel. Na, aber ich wäre überfordert damit.
Aber wir sind auch jetzt überfordert damit. Also das finde ich halt immer sozusagen, sich, ich sage jetzt mal ein bisschen gemein, sich so zurückzulehnen und zu sagen, das schafft man eh nicht. Das, was jetzt passiert, ist auch nicht cool. Und dann kann man genauso gut was ausprobieren und sagen, ja, natürlich gibt es jetzt wieder ein Dilemma, natürlich stecke ich jetzt wieder in der Bredouille. Mhm.
Hast du das Gefühl, dass du irgendwie weiter bist jetzt nach diesen Interviews? Hast du irgendwie das Gefühl, dass du das mitnehmen konntest, was dir selber auch persönlich hilft? Im, sag ich mal, Sprechen über Sexualität oder im Artikulieren von gewissen, deines Unbehagens vielleicht auch mit der Art, wie wir über Sex gesprochen haben?
Also auf jeden Fall das, was ich gesagt habe in Bezug auf Clara und Frauke, dass ich ein gutes Exempel bekommen habe, wie man Sachen ankreiden kann, ohne aggressiv damit zu hantieren. Mhm. Oder reglementierend oder diktatorisch. Und ich glaube, ich fühle mich aber auch bestärkt andererseits in dem Gefühl, dass manche Sachen einfach noch ganz doll falsch sind.
Welche?
Das, worüber wir gleich sprechen, nämlich die diese ganze Rollenbesetzung von der Penis dringt in die Scheide ein Diskursen.
Mhm. Ja, also da kann ich zum Beispiel total sehen, wie neue Begriffe auch, sagen wir, die Gesellschaft transformieren könnten. Weil eben dieses Verständnis von Eindringen und Penetrieren oder Penetration und so weiter doch sehr stark vom Mann. Ich weiß nicht, ob es vom Mann ausgeht, aber eben Heterosex als so eine bestimmte Norm ansieht und kann natürlich auch anal penetrieren, so ist jetzt eine andere Kiste, aber der Phallus oder der Penis irgendwie so als Waffe.
Ja, als Waffe und was halt so eine unfassbare Macht dem zugesprochen wird, was wiederum ein unfassbares Gefängnis auch für dann die Menschen, die damit betitelt werden.
Mhm. Die ganze Zeit ihren Penis in die Scheide stecken müssen. So.
Genau.
Ja, Alina, die Sexualtherapeutin, hat aus, ich glaube, selbst einem Patientinnengespräch eine sehr, finde ich, schöne Alternative erwähnt, und zwar, warum können wir nicht in den Hafen einfahren, zum Beispiel. Da wurde sozusagen dieses Bild aufgerufen, dass der Penis eigentlich einfährt in den sicheren Hafen.
Keine Ahnung. Wobei diese ganzen Meeresmetaphern finde ich auch super schwierig, aber ja.
Es ist ein Fass ohne Boden. Ich glaube, man kann auch an vielen, vielen Bildern, Begriffen irgendwie was Negatives finden. Ich glaube, das ist eine Suche ohne Findung, ohne Ergebnis, die wir hier auch angetreten haben. Und jetzt kommt hier irgendwo ein Staubsauger und saugt uns weg. Ich habe nämlich eigentlich noch eine ganz grundsätzliche Frage an dich, weil ich möchte dich gerne fragen, nachdem dieser Dödel da weggefahren ist. Ey, du Pimmel! Zieh deinen Rüssel ein da. Sei so laut. Beim Saugen. Scheiß Pimmel hier. Und orange. Wasch dich mal. Camilla, warum machst du dieses Projekt? Wir wollen etwas aufzeichnen über Sexualaufklärung. Wir haben es Dingster Bumster genannt. Wir wollen Menschen aus der Praxis interviewen, Expertinnen. Wir wissen eigentlich gar nichts über Sexualaufklärung, aber wir haben richtig Bock drauf. Und irgendwas muss uns doch bewegen.
Weil wir finden, dass darüber, dass man sich Gedanken macht, wie das zum Beispiel für Kinder funktionieren kann, wir auch ganz schön viel über uns selbst nachdenken müssen, können, dürfen. Und das ist total praktisch.
Win-win.
Und dass man dabei auf der einen Seite ganz viel kaputt machen kann und auf der anderen Seite ganz viel tolle Sachen bewirken kann. Und das wäre so ein bisschen die Erwartungshaltung, dass man ganz tolle Sachen entdeckt, die unglaublich viel helfen könnten oder Gutes zur Folge haben könnten.
Wobei?
Mhm. Naja, wenn mir Sachen einfallen oder Sachen auffallen in der Art und Weise, wie mit Kindern umgegangen wird und mir auch zufälligerweise noch was einfällt, durch was man das ersetzen könnte oder wie man das verändern könnte, dann könnte es sein, dass viel bessere Resultate erzielt werden als im Status quo. Mhm.
Ich habe manchmal jetzt so im Verlauf der Zeit das Gefühl gehabt, als würden die Menschen das eh schon machen. Also ich habe so das Gefühl, der Sex lässt sich nicht regulieren. Also,
der soll auch überhaupt nicht reguliert werden. Das geht nicht um Regulieren.
Sondern?
Um Spüren.
Ja, aber ich meine, damit regulieren wir doch auch irgendwie. Die Menschen haben doch sowieso Sex und gucken sowieso Pornos. Und es werden weiterhin Menschen diskriminiert werden, die sich nicht in die heterosexuelle Matrix irgendwie einfügen können. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie dazu pessimistisch bin, aber ich habe so das Gefühl, dass Sexualpädagogik irgendwie so ihre Grenzen hat und dass wir das dann tatsächlich eher so alle individuell in der Hand haben, unser Umfeld zu gestalten.
Aber wir können unser Umfeld nur gestalten, wenn wir auch ein bisschen Input bekommen dazu.
Das wäre so deine Wunschfantasie?
Aller Kostenwein?
Sex 3000? Ja.
Ja, ziemlich genau das.
Dass sich alle spüren?
Dass alle so wahnsinnig doll in esoterischem Kontakt mit sich stehen, dass sie niemanden über den Haufen fahren müssen, um irgendwelche Bedürfnisse zu befriedigen. Und dass das so grundsätzlich das Zusammenleben verändert.
Das?
Das ist, wie er sagt, das Paradies auf Erden ist. Mhm. Was war denn deine Erwartung?
Meine Erwartung? Ich glaube, mein Wunsch war, dem herkömmlichen Sex-Podcast, glaube ich, etwas entgegensetzen. Nicht ausgehend sozusagen von der individuellen sexuellen Erfahrung beleuchtet dieses Thema. Also was habe ich schon gemacht? Habe ich schon Analsex gehabt? Was hat sich dabei bewährt? Etc. pp. Also ich habe nicht mehr als meine Sexualität, deshalb würde ich mir nicht anmaßen, etwas über Sexualität als sozusagen solche oder sowas zu sagen. Und deshalb würde ich, glaube ich, lieber, dass wir versuchen, und das tun wir ja auch irgendwie, halt andere Leute zum Sprechen zu bringen.
Ja. Und was denkst du, was das jetzt verursacht hat?
In mir? Oder ja. Allgemein?
In dir?
Es hat mich gelähmt, ein Stück weit, weil Sexualität für mich davor, glaube ich, schon doch was Intuitives war und ich jetzt so das Gefühl habe, okay, es ist doch alles viel komplizierter und teilweise auch problematischer, als ich das gerne gehabt hätte. Es hat mich bestätigt, aber ich glaube auch, weil ich diese Bestätigung gesucht habe. Also insofern mich auch so ein bisschen mit Selbstgerechtigkeit oder sowas konfrontiert. Und es hat mich aber auch überzeugt davon, wie wichtig es ist, über das Thema zu sprechen, gerade mit Kindern und Jugendlichen. Auch wenn die sich ihre Infos auch auf anderen Kanälen holen. Und ich weiß aber, wie das bei mir gewesen ist und dass ich mir in meiner Kindheit und Jugend an einigen Stellen eine erwachsene Person gewünscht hätte, die das, was ich da gerade auf dem Handy-Display sehe, wie sich da jemand, keine Ahnung, den Metallpflock durch den Hoden rammt oder drei Frauen, die ejakulieren und ich danach dachte, dass es irgendwie so sein muss, wenn ich mit einer Frau schlafe, dass sie unbedingt irgendwie da auch abspritzen müsste oder so. Ich hätte mir, glaube ich, jemanden gewünscht, der oder die das für mich einordnet. Und deshalb, glaube ich, sind diese Stimmen auch so wichtig. Das ist, glaube ich, so, sind diese drei Punkte. Bei dir? Ist es in dir so vorgegangen? Oder was geht in dir gerade vor?
Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich denke, okay, gut, jetzt habe ich 5 Leute dazu gehört, jetzt auch mal wieder gut. Sondern ich habe eigentlich eher das Gefühl, dass mir das total Spaß macht, diese unterschiedlichen Stimmen wirklich als konkrete Stimmen und Arten zu sprechen, zu hören und mich denen so kurz mal hinzugeben. Das finde ich irgendwie total, macht einfach total Spaß.
Wir lassen das jetzt mal hier so stehen. Okay?
Okay.
Das war Dingsabumster, unsere Reise nach Genitalien.
Danke an alle.
Wirklich alle.
Alle, die sich mit uns getroffen haben.
Um über ein so sensibles wie aufregendes Thema zu diskutieren.
Shoutouts an dieser Stelle auch an Merlin, der das Cover für unseren Podcast gestaltet hat. Vielen Dank, Merlin.
Auch an die Teilnehmerinnen des Seminars Macht und Gewalt in sexueller Bildung und natürlich auch an die Leiterin.
Melissa und Helene, danke an euch. So, und jetzt seid ihr dran.
Redet mit, denkt mit.
Genau, via Sprachnachricht auf anchor.fm/dingsdabumster. Oder, wenn ihr lieber schreiben wollt.
Wir haben auch einen Google Doc verlinkt.
Wo ihr anonym Kommentare verlassen könnt.
Wo ihr, wenn ihr möchtet, auch anonym Kommentare hinterlassen könnt oder Fragen.
Gut, wir sind Carmella und Florenz. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.
Ciao.
Dingsdabumster. Camilla Fettes und Florenz Gilli auf der Suche nach Wörtern. Musik, Timon Thalwitzer und Band. Jingle, Anita Popovic.